der EU deutlich beschleunigt werden. Eine Liste zu sicheren Herkunftsstaaten soll da helfen. Erstes Thema in den Nachrichten mit Anke Arndt.
Die EU-Kommission hat zum ersten Mal eine Liste mit Ländern veröffentlicht, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Dazu gehören der Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
In der gesamten EU sollen damit künftig Asylsuchende aus diesen Herkunftsländern grundsätzlich eine geringere Aussicht auf Erfolg haben. Die Asylverfahren könnten von den nationalen Behörden also beschleunigt bearbeitet werden. EU-Parlament und Mitgliedstaaten müssen dieser neuen EU-Liste noch zustimmen. Dann würde sie zusätzlich zu den nationalen Listen über sichere Herkunftsstaaten gelten. In Deutschland beispielsweise stehen, mit Ausnahme des Kosovo, die genannten Länder bisher nicht auf der Liste des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Mit der ersten EU-weiten Liste der sicheren Herkunftsstaaten will die Brüsseler Kommission die Umsetzung des Asyl- und Migrationspakts beschleunigen.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Verkehrssenatorin Bonde informieren sich gerade über den Stand der Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke. Nach Angaben der Autobahngesellschaft ist der Rückbau des zentralen Brückenbereichs bereits abgeschlossen. Die Abrissarbeiten laufen seit Samstag. Am 25. April sollen sie beendet sein. Ab dem 28. April soll dann auch die Ringbahn wieder durchfahren können. Der CDU-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Stettner, fordert ein stadtweites Messerverbot im öffentlichen Raum. Ihm erschließe sich nicht, warum jemand mit einer solchen Waffe durch die Straßen laufen müsse, sagte er der dpa. Stettner forderte die künftige Bundesregierung auf, das Waffenrecht entsprechend zu ändern, damit ein solch generelles Messerverbot eingeführt werden kann. Bisher sind in Berlin lediglich bestimmte Bereiche als Messerverbotszone ausgewiesen, wie etwa der Görlitzer Park. Hintergrund der Debatte ist die jüngste tödliche Messerattacke am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. 80 Jahre nach Kriegsende ist in Seelow an die Gefallenen der Schlacht um die Seelower Höhen gedacht worden. An dem stillen Gedenken nahmen rund 800 Menschen teil, wie eine Reporterin von Antenne Brandenburg berichtete. Unter den Gästen waren neben dem Vizelandrat des Kreises Märkisch-Oderland Hanke auch der russische Botschafter Netschajew und Vertreter von AfD, BSW sowie weiteren Gruppierungen. Größere Zwischenfälle hat es laut Reporterin aber nicht gegeben. Die Kämpfe kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs gingen als die schwersten auf deutschem Boden in die Geschichte ein. Zehntausende sowjetische und deutsche Soldaten waren dabei ums Leben gekommen. Die EU-Kommission hat die Einigung auf ein Pandemieabkommen durch die WHO-Mitgliedstaaten begrüßt. Auch der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach bezeichnete das Abkommen als wichtigen Schritt. Künftig sei man auf neue Pandemien besser vorbereitet. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Zu den Vorschlägen im Abkommen, das im Mai auf dem Jahrestreffen der WHO verabschiedet werden soll, gehört, dass weltweit vernetzte Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aufgebaut werden. Die 194 Mitgliedsländer verpflichten sich, ihre Gesundheitssysteme zu stärken und das Tierreich besser zu überwachen, damit Krankheitsausbrüche wie im chinesischen Wuhan schnell entdeckt und möglichst im Keim erstickt werden. Außerdem soll ein System aufgebaut werden, das auch ärmere Länder schneller und ausreichend mit Impfstoffen versorgt. Trotz des globalen Pandemieplans bleiben die einzelnen Staaten auf dem Gebiet ihrer öffentlichen Gesundheit souverän. Das heißt, die WHO bekommt keine Befugnisse, die über nationalen Gesetzen stehen.
Wegen Streitereien mit Versicherungen haben sich im vergangenen Jahr in Deutschland so viele Menschen wie noch nie an die zuständige Ombudsstelle gewandt. Das zeigt der Jahresbericht der Schlichtungsstelle. Danach sind dort 21.500 Beschwerden eingegangen. Das waren rund 20% mehr als im Jahr davor. Für den Anstieg gibt es zwei Gründe. Zum einen sei die Ombudsstelle bekannter geworden. Zum anderen hätten die Kunden auch eine höhere Erwartung an eine schnelle Bearbeitung ihrer Versicherungsfälle. Wenn es um einen Streitwert von unter 10.000 Euro geht, ist die Entscheidung der Ombudsstelle für die Versicherungen bindend. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Auch am Nachmittag neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne und verbreitet trocken. Dazu sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 20 Grad, in Pankow 22, in Wittstock-Dosse 21 und in Senftenberg 27 Grad. Morgen wieder sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber es bleibt trocken bei Höchstwerten von 19 bis 28 Grad. Die Zeit 15:05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio heute Nachmittag Christoph Kober. Herzlich willkommen. Statt Panik und Chaos wie während Corona, klare Organisation und effizientes solidarisches Handeln. Das soll der Pandemievertrag sicherstellen, auf den sich die Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation geeinigt haben. Er soll die globale Zusammenarbeit bei Prävention, Vorsorge und Reaktion auf künftige Pandemiebedrohungen stärken. Von einem historischen Abkommen und einer Win-Win-Situation für die ganze Welt spricht der geschäftsführende Gesundheitsminister Lauterbach. Ich habe darüber mit dem Gesundheitsrechtler Pedro Villarreal von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen und er sagt, er sieht das nur in Teilen so wie Herr Lauterbach.
Auf der einen Seite, wenn man das Abkommen liest, findet man wie einige ehrgeizige Erwartungen, dass wir ein starkes Abkommen haben würden, mussten angepasst werden. Auf der anderen Seite sollte man auch nicht unterschätzen, was für eine politische Bedeutung dieses Abkommen hat, besonders in diesen Zeiten, wo es keine großen Hoffnungen gibt, dass man irgendwas auf der multilateralen Ebene erreichen wird. Also diese Einigung ist Grund für Hoffnung.
Wo hat es Ihrer Meinung nach signifikante Anpassungen gegeben?
Besonders bei Fragen wie die Transparenz von der Nutzung öffentlicher Finanzmittel für die Entwicklung, die Forschung und Entwicklung von pandemiebezogenen Produkten. Diese Verpflichtung ist relativ schwach im Abkommen. Das ist ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel ist, dass die Verhandlungen über die gerechte Verteilung von pandemiebezogenen Gütern verschoben wurde.
Herr Villarreal, mich würde auch interessieren, wenn es heißt, Länder verpflichten sich, ihre Gesundheitssysteme und die Überwachung des Tierreichs so zu stärken, dass Krankheitsausbrüche schnell entdeckt und möglichst im Keim erstickt werden. Ist das letztlich belastbar? Kann man das irgendwie kontrollieren? Kann man das einklagen? Kann man das sanktionieren, wenn es nicht geschieht?
Das bedeutet auch, dass die künftige Konferenz der Parteien, Conference of the Parties, die Möglichkeit haben wird, mit den Staaten in Kontakt zu bleiben und sie darum zu bitten, okay, bitte informieren Sie uns, wie Sie diese Maßnahmen auf der nationalen Ebene umsetzen. Und wenn nicht, dann gibt es einen Mechanismus, mit dem Sie diese, sagen wir, die Differenzen beilegen können. Mhm. Und das ist nämlich diese Beilegung von Streitigkeiten unter dem ständigen Schiedshof in Den Haag. Ja. Allerdings ist dieser Mechanismus freiwillig.
Wenn wir uns zurückdenken vor ein paar Jahren und das Coronavirus ausgebrochen ist, rund um die Welt grassiert ist, es viel Unwissenheit, viel Sorge, viel Verwirrung auch gab. Wenn Sie jetzt das, worauf man sich geeinigt hat bei der WHO, auf dieses Szenario legen, haben Sie das Gefühl, dass die globale Antwort auf eine solche Pandemie anhand dieses Abkommens koordinierter und klarer gewesen wäre?
Natürlich hängt dies davon ab, ob der politische Wille, wenn das passiert, dies erlaubt. Ich denke, man hat mindestens doch die Klarheit, eine bessere und eine schriftliche Klarheit, was die Staaten machen sollten, was man während der Covid-19-Pandemie nicht unbedingt hatte. Und das ist auch ein wichtiger Beitrag dieses Abkommens, dass die Staaten wissen, okay, was sollte gemacht werden, von wenn um wann genau.
Ja, aber wenn ich mal kurz unterbrechen darf, in dem Moment, wo große Verunsicherung und Verwirrung in der Bevölkerung herrscht und man auf nationale Regierungen schaut und seitens der Bevölkerung sagt, ihr müsst jetzt was unternehmen, um uns zu schützen. Wie viel sind dann Formulierungen wie Länder sollen etwas machen noch wert in einer solchen Situation, wo Regierungen dann auch auf die Lage im eigenen Land schauen?
Also auf der einen Seite muss man auch präzisieren, dass die WHO selber keine Möglichkeit haben wir, den Ländern vorzuschreiben, was gemacht werden sollte und wann, also wenn es um manche Maßnahmen geht, aber wenn das auf der nationalen Ebene bleibt und wenn das auf der nationalen Ebene entschieden wird, kann das Abkommen mindestens manche Maßstäbe setzen, damit die Personen, also die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie nicht mit diesen Entscheidungen einverstanden sind, können sie das Abkommen zitieren und sagen, hey, Moment mal, also sie haben versprochen, dass sie das so und so machen würden und machen sie das momentan nicht. Warum dann? Also das kann zu einer Art von politischer Rechenschaft führen.
Das sagt der Gesundheitsrechtler Pedro Villarreal, Gastwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, über den Pandemievertrag, den die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation ausgearbeitet haben und den sie dann im kommenden Monat ratifizieren wollen. Jetzt ist es 15.13 Uhr, hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A9 Leipzig Richtung Berlin. Die Ausfahrt Beelitz-Heilstätten ist gesperrt, dort ist Öl ausgelaufen. Was kommt auf die neue Bundesregierung zu im Zusammenhang mit maroden Brücken im Land? In Berlin sorgt die Ringbahnbrücke der A100 für vielfältige Verkehrseinschränkungen. Wenigstens ist man bei den Abrissarbeiten im Plan. Und in Magdeburg wurde gestern eine wichtige Brücke in der Innenstadt gesperrt. Und zwar von jetzt auf gleich, weil sie so marode ist. Aus Sicht der Umweltorganisation Transport and Environment ist die Lage dramatischer als bisher angenommen. Sie geht davon aus, dass viel mehr Brücken im Land baufällig sind, als der Bund zugibt. Jennifer Klein aus dem Hauptstadtstudio erklärt zunächst mal ganz grundsätzlich, für welche Brücken der Bund zuständig ist.
Also der Bund ist für das Instandhalten von Brücken, die zu Bundesstraßen oder auch zu Autobahnen gehören, zuständig. Für andere Brücken sind dann entweder die Länder oder auch die Kommunen zuständig. Hier ein bekanntes Beispiel ist die Carola-Brücke in Dresden. Sie ist ja letztes Jahr zumindest teilweise in die Elbe hinabgestürzt. Und hierfür ist in diesem Fall eben die Stadt zuständig, dass diese Brücke jetzt abgerissen und dann später auch neu gebaut wird.
Wie viele Brücken müssen eigentlich saniert werden? Dazu nochmal unsere Reporterin.
Das Bundesverkehrsministerium selbst geht davon aus, dass etwa 8000 Brücken, für die der Bund zuständig ist, modernisiert werden müssen und die Hälfte davon auch mit besonders hoher Priorität. Ganz anders sieht das die Umweltorganisation Transport and Environment. Sie denkt, dass die Bundesregierung das Thema Brücken unterschätzt und rechnet mit doppelt so vielen baufälligen Brücken in der Hand des Bundes, rund 16.000 also. Insgesamt müsste die Bundesregierung oder könnte die Bundesregierung vieles beschleunigen, zum Beispiel Bürokratie abbauen, dass Brücken einfach schneller gebaut bzw. modernisiert werden können, aber auch für mehr Personal auf ganz unterschiedlichen Ebenen sorgen. Sowohl, dass die zuständigen Behörden gut ausgestattet sind, aber eben auch das Thema Fachkräfte, was ja viel diskutiert wird, dass also genügend Bauarbeiter hier sind, um die Brücken dann auch zu bauen.
Und inwiefern das beschlossene Sondervermögen des Bundes für die Brückensanierung eingesetzt wird, schätzt unsere Reporterin so ein.
Das ist noch recht unklar. Die Verkehrsministerkonferenz der Länder hat Anfang April sogar von ungelegten Eiern gesprochen. Und auch im Koalitionsvertrag steht wenig Konkretes. Es wird zwar Bezug zum Sondervermögen genommen, aber wie das genau eingesetzt werden soll, bleibt unklar. Es ist wichtig zu wissen, dass auch der reguläre Bundeshaushalt immer gewisse Investitionen in die Infrastruktur vorsieht. Das war damals auch den Grünen sehr wichtig, bevor sie die Zustimmung für das Sondervermögen im alten Bundestag gegeben haben, dass eben durch dieses Sondervermögen nur zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur bezahlt werden. Klar ist, der Bedarf ist groß, nicht nur was die Brücken angeht, sondern auch Straßen und Radwege und auch die Infrastruktur der Bahn ist ja bekanntlich sehr marode. Am Ende ist es die Aufgabe der Politik, hier zu entscheiden, was am wichtigsten ist.
Das war Jennifer Klein aus dem Hauptstadtstudio über den Sanierungsstau bei den Brücken in Deutschland. Und über den Zustand dieser spreche ich nach den nächsten Nachrichten um kurz vor 3:30 mit einem Gutachter von einem Ingenieurbüro in Dresden, was auch bei der Evaluierung der Lage bei der eingestürzten Carola-Brücke involviert ist. Jetzt haben wir es 3:14.
RBB 24 Inforadio Sport.
Da geht's um Handball. Die Füchse Berlin fahren heute als Tabellenführer zum Rekordmeister THW Kiel. Die Kieler haben am Wochenende gerade erst den deutschen Handballpokal gewonnen und gehen euphorisiert in dieses Match. Die Füchse haben dagegen 11 Tage pausiert. Der Rhythmus fehlt. Dazu unser Reporter Jens Christian Gussmann.
Handball ist nicht nur ein schneller, sondern ein regelrecht rasanter Sport. Es ist noch nicht lange her, da siegten die Füchse bei Meister Magdeburg und galten plötzlich als Top-Kandidat für die deutsche Meisterschaft. Nur einen Spieltag später ließen sie bei Abstiegskandidat Erlangen völlig überraschend einen Punkt liegen. Und schon gab es den nächsten Meinungsumschwung. Füchse-Manager Bob Hanning will über den nationalen Titel am liebsten gar nicht mehr reden. Er bringt dafür etwas anderes ins Gespräch.
Ich wusste, dass die Frage kommt. Hab die ganze Zeit damit gerechnet. Jetzt hatte ich mir sowas Schönes vorbereitet und keiner fragt. Ich sage heute, wir gewinnen die Champions League.
Für die Champions League müssten sie Ende des Monats erstmal die Viertelfinalhürde Aalborg nehmen. Dann ginge es Mitte Juni zum Final Four nach Köln. Ein weiter Weg. Der THW heute Abend ist viel dichter dran.
Bei der Meisterschaft sind wir mit dem Punktverlust gegen Erlangen nicht mehr Favorit. Wenn wir Kiel schlagen und Hannover schlagen, sage ich ja.
9 Spieltage stehen noch aus. 4 Teams an der Tabellenspitze sind gerade mal durch einen Minuspunkt getrennt. Es ist extrem eng und spannend. 2 der 4, Melsung und Hannover, müssen noch nach Berlin. Das ist machbar. Aber da ist eben auch noch das schwere Auswärtsspiel heute in Kiel.
Kiel zu schlagen in Kiel, das ist eine echte Challenge.
Der THW ist mehr oder weniger raus aus dem Meisterrennen. Dazu kommen 2 schwere Spiele am Wochenende beim Final Four um den DHB-Pokal. 1 davon ging sogar in die Verlängerung.
Du meinst, haben die jetzt zwei Spiele in den Knochen? Und ich bin mir sicher, dass die auch ein bisschen gefeiert haben. Und jetzt kommen wir hin, so ist die Frage zu verstehen.
Ja, genau so. Sind die kaputt und müde wegen der Vielspielerei und Feierei nach dem Cup-Gewinn oder euphorisiert, weil sie einen Titel gewonnen haben?
Das kann ein Vorteil und das kann auch ein Nachteil sein. Das ist ganz schwierig zu sagen. Ich habe keine Glaskugel, ich kann dir das einfach nicht beantworten.
Aber es heißt doch immer,
Handball ist einfach.
Also wer wirft denn nun heute Abend ein Tor mehr?
Wir haben Dejan, die haben Wolf.
Torhüter sind im Handball die halbe Miete. Sollte Dejan Milosavljev für die Füchse oder Andy Wolf für den THW überragen, ist die Antwort klar. Wenn nicht, kommt die nächste Variable ins Spiel.
Gehen die in eine riesen Euphoriewelle rein, haben wir einen Rückzug, der nicht funktioniert, haben wir keine Chance.
Verhindern die Füchse aber, dass der THW ins Rollen kommt, sieht es schon wieder anders aus.
Kommen wir ins 6-6 gegen sie, dann haben wir eine Chance, weil ich glaube, dass die Abwehr das kann von uns, das lösen kann. Also ich habe echt keinen Plan. Also
mit anderen Worten, es muss alles passen. Einmal war das schon der Fall, vor 3 Jahren.
Das hat schon mal geklappt, ja. Das Gehen tut das. Gehen tut das.
Auch wenn es nur einmal war, die Füchse haben es also schon mal geschafft. Und wenn nicht, so ein Trostpreis Champions League ist ja auch nicht schlecht.
Die Füchse Berlin beim THW Kiel zu Gast. Der Bericht war von unserem Reporter Jens-Christian Gußmann. Und Anwurf ist heute um 19 Uhr. Wir schalten dann um 19.15 Uhr zu unserem Reporter in Kiel.
Werbung. Bei anderen bekommen sie auf eine neue Küche 50%, vielleicht sogar mal 60 oder sogar 70. Bei Küchen aktuell bekommen sie 100. 100% Qualität, 100% Service, 100% Vertrauen. Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Seit über 25 Jahren. Ohne Mondpreise und Scheinrabatte. 100%ig. Küchen aktuell. 17 Mal in Deutschland und unter küchenaktuell.de. Küchen aktuell.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg ist jetzt am Nachmittag so, wie es den ganzen Tag über schon war. Es gibt viel Sonnenschein und es ist trocken. Die Höchstwerte heute 24 bis 27 Grad. Derzeit haben wir in Berlin zwischen 23 und 25 Grad. 25 Grad sind es auch in Cottbus und 22 Grad in Perleberg.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Anke Arndt.
Wir haben nochmal die Gefahrenmeldung von der A9 Leipzig Richtung Berlin. Vorsicht, die Ausfahrt Beelitz-Heilstätten ist gesperrt. Dort ist Öl ausgelaufen. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle. 30 Minuten dauert es länger. Und in Richtung Dreieck Werder stockt es wegen Bauarbeiten zwischen Potsdam Nord und Vöben. Dort 20 Minuten plus. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Freiwalde und Lübbenau ist wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei. Sie stehen 40 Minuten im Stau. Letzte freie Ausfahrt ist Starkow. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm dauert es zurzeit 20 Minuten länger. Länger dauert es auch auf der Blankenburger Straße Richtung Blankenburg und in beiden Richtungen auf dem Spandauer Damm, jeweils vor der A100. Schöneberg an der Kreuzung Innsbrucker Platz sind die Ampeln außer Betrieb. Mitte die Kreuzung Hessische-Hannoversche Straße ist wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
15.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Tag. Die Verfahren von Asylbewerbern in Deutschland sollen schneller gehen, wünschen sich viele Menschen. Ein Faktor bei der Bewertung dieser Frage ist die Herkunft dieser Menschen. Und in dieser Frage hat die Europäische Union nun erstmals eigene Eckdaten veröffentlicht. Die Nachrichten dazu hat Anke Arndt.
Die EU-Kommission hat eine erste Liste mit Ländern vorgelegt, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Darauf stehen der Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Asylanträge aus diesen Ländern sollen künftig in einem beschleunigten Verfahren bearbeitet werden können. Das soll höchstens 3 Monate dauern. Die Liste soll EU-weit gelten, aber nicht die nationalen Listen ersetzen. In Deutschland ist bisher nur der Kosovo als sicheres Herkunftsland eingestuft. Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Verkehrssenatorin Bonde informieren sich gerade über den Stand der Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke. Nach Angaben der Autobahngesellschaft ist der Rückbau des zentralen Brückenbereichs bereits abgeschlossen. Die Abrissarbeiten laufen seit Samstag. Am 25. April sollen sie beendet sein. Ab dem 28. April soll dann auch wieder die Ringbahn durchfahren können. Zum Zustand der Brücken in Deutschland hören Sie gleich ein Gespräch mit dem Geschäftsführer eines Ingenieurbüros, das entsprechende Gutachten anfertigt. Der CDU-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Stettner fordert ein stadtweites Messerverbot im öffentlichen Raum. Ihm erschließe sich nicht, warum jemand mit einer solchen Waffe durch die Straßen laufen muss, sagte er der dpa. Stettner forderte die künftige Bundesregierung auf, das Waffenrecht entsprechend zu ändern, damit ein solches generelles Messerverbot eingeführt werden kann. Bisher sind in Berlin lediglich bestimmte Bereiche als Messerverbotszone ausgewiesen, wie etwa der Görlitzer Park. Hintergrund der Debatte ist die jüngste tödliche Messerattacke am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. In Pakistan ist ein weiteres Flugzeug gestartet, das Menschen aus Afghanistan nach Deutschland bringen soll. Die Maschine wird im Laufe des Tages am Flughafen Leipzig-Halle erwartet. An Bord sind nach ARD-Informationen 144 Menschen aus Afghanistan, die als gefährdet eingestuft werden. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer.
Sie haben eine Aufnahmezusage erhalten, etwa als ehemalige Ortskräfte deutscher Organisationen oder im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms. Viele von ihnen haben sich in Afghanistan für Demokratie, Menschenrechte oder Pressefreiheit engagiert und müssen seit der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 Verfolgung fürchten. Die Passagiere sollen nach der Ankunft in Leipzig zunächst in das Grenzdurchgangslager Friedland in Niedersachsen kommen und später auf die Bundesländer verteilt werden. Rund 2600 weitere Menschen warten noch in Pakistan auf ihre Ausreise.
Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB heute Morgen bestätigt. Dem Arzt wird vorgeworfen, 15 Menschen ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht in allen Fällen von Heimtücke und niederen Beweggründen aus. Der 40 Jahre alte Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu soll er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht haben. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner arbeitete für einen Pflegedienst. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mann gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu verdecken. Wegen Streitereien mit Versicherungen haben sich im vergangenen Jahr in Deutschland so viele Menschen wie noch nie an die zuständige Ombudsstelle gewandt. Danach sind dort mehr als 21.500 Beschwerden eingegangen. Im Jahr davor waren es 18.000. Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann.
Vor allem Probleme mit Kfz-Versicherungen, Rechtsschutz und Lebensversicherungen häufen sich. Außerdem wird die Schlichtungsstelle immer bekannter, auch ein Grund, warum sich mehr Versicherungskunden an sie wenden. Bei den Beschwerden geht es meist darum, dass Verbraucher auf Schäden und Kosten sitzen bleiben, berichtet der Verein Versicherungsombudsmann. Nach dessen Jahresbericht antworten viele Versicherer nicht oder nur sehr spät auf Versicherungsfälle oder Rückfragen ihrer Kunden. Verbraucher können sich mit ihren Beschwerdenkosten frei an die Schlichtungsstelle wenden. Diese überprüft den Fall und die Entscheidung des jeweiligen Versicherers. Geht es dabei um weniger als 10.000 Euro, ist das Prüfergebnis der Schlichter für die Versicherungsunternehmen bindend.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Auch am Nachmittag neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne, verbreitet trocken, dazu sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 23 Grad, in Steglitz 25, in Neuruppin 22 und in Forst in der Lausitz 27 Grad. Morgen wieder sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber es bleibt trocken bei Höchstwerten von 19 bis 28 Grad. Die Zeit 15.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio weiter Christoph Kober. Schönen guten Tag. Dass man über sieben Brücken gehen muss, hat die Band Karat schon vor vielen Jahren besungen. Über wie viele Brücken man fahren kann, ohne dass etwas passiert, das ist seit neuestem die Frage im Land. Die Carola-Brücke in Dresden eingestürzt, die Ringbahnbrücke im Berliner Westen marode und mittlerweile im Abbruch. Und zuletzt musste eine wichtige Brücke im Magdeburger Stadtzentrum gesperrt werden, weil sie zu baufällig ist. Das schon ist mindestens ernüchternd. Und dann gibt's noch den Bericht der Organisation Transport and Environment, und der besagt, dass weit mehr Brücken im Land baufällig sind als bisher gedacht. 16.000 nämlich. Herrje. Über diese Gemengelage will ich sprechen mit Gregor Schacht. Er ist Geschäftsführer beim Ingenieurbüro Marx Kronthal Partner in Dresden. Guten Tag, Herr Schacht.
Guten Tag.
Jetzt sagt dieser Bericht, fast 16.000 Brücken sind baufällig. Überrascht Sie das oder sind Sie da ähnlicher Meinung?
Also, dass wir ein Problem mit unserer bestehenden Infrastruktur haben, das ist sicherlich, ist so, ja. Wir haben viele Brücken, die sind wenig instand gehalten, zu wenig instand gehalten worden in den letzten Jahrzehnten. Und wir haben Probleme, die wir ja heute lösen müssen, die einfach aus der Zeit der Erstellung kommen, aus der Herstellzeit. Ein Thema, was wir jetzt aktuell haben, ist das Spannungsrisskorrosionsthema. Das hatten Sie angesprochen schon. Die Carola-Brücke ist eingestürzt. Wir haben in Magdeburg jetzt die Sperrung, in Berlin ebenfalls. Das sind Probleme, die liegen aus der in der Herstellzeit der Bauwerke. Das ist das Materialien verbaut worden. Dieser Spannstall, der hat halt eine gewisse Neigung, spröde zu versagen. Und wir sehen jetzt auf einmal Schäden. Ja, die sind uns in den letzten Jahren noch nicht so aufgefallen.
Bevor wir auf das kommen, was da verbaut wurde und wo da das Problem liegt, würde ich Sie gerne mal fragen. Das heißt ja auch von Leuten, die eben diese Bauwerke betrachten und sich damit auskennen, dass sie für die Belastung heutzutage nicht ausgelegt sind. Also mit anderen Worten, wohin hat sich denn der Verkehr entwickelt, was man in den 70er, 80er Jahren nicht vorhergesehen hat? Ist es jetzt einfach zu viel Verkehr? Ist es zu viel Schwerlastverkehr? Ist es mehr Verkehr rund um die Uhr, also zu wenig Pause? Oder wo genau ist das Problem?
Genau, das Problem ist der Mehrverkehr, vor allen Dingen der Schwerlastanteil. Ne? Also die großen Lkw-Lasten, die wir hatten, die waren vorhin nicht vorhersehbar in den 70er Jahren. Da haben wir als Transitland in Europa einfach eine extrem große Belastung, weil wir den ganzen Güterverkehr abkriegen. Die PKWs sind nicht das Problem. Es ist eindeutig der Schwerlastverkehr, der da einfach zu groß ist und immer größere Achslasten hat. Und das hat vorhin in 30 Jahren keiner gewusst und keiner wissen können.
Ja. Jetzt haben Sie ja schon angedeutet, dass es eben bei diesen Brücken, die zwischen den 60er und 80er Jahren gebaut wurden, eben einen Baustoff gibt, der da Probleme macht, sprich der Stahl. Können Sie nochmal für jemanden, der ein einfacher Charakter ist, wie ich es bin, erklären, was genau da das Thema ist?
Der Spannstahl, der dort hergestellt worden ist, der hat einen Herstellungsfehler, will ich mal sagen. Ja, der kann, wenn er quasi wenn er nicht sorgfältig eingebaut ist oder man dort quasi in der Bauzeit irgendwie Wasseransammlungen hat, die an den Spannstahl herankommen, neigt dieser Spannstahl dort spröde zu versprüden und dann einfach auch spröde zu brechen. Und das ist ein Materialproblem, was auch nicht ganz unbekannt war, was man aber versucht hat, durch die Herstellungsbedingungen zu kompensieren. Und das ist wahrscheinlich nicht in allen Fällen gelungen. Ja, und das sehen wir heute in der Zeit, wo dann einfach viel Ermüdung über die Brücken gelaufen ist, viele Lasten drüber sind und die Spanndrähte gebrochen sind und wir ja Folgeschäden haben, ne? Einstürze haben sogar. Ja,
ja. Und dann natürlich jetzt die große Frage, was ist jetzt zu tun, wenn man tatsächlich, wie jetzt dieser Bericht sagt, 16.000 Brücken im Land hat, die baufällig sind, die geht man jetzt alle gleichzeitig an oder nacheinander oder baut alles neu oder was würden Sie da empfehlen?
Genau, also das, Sie sprechen es genau an, man kann natürlich nicht alles neu bauen und sollte man auch nicht machen. Viele Brücken haben auch kein Problem, bloß weil sie diesen Spannstall haben. Das heißt, das Problem muss nicht aktiv sein, sag ich mal. Ja, der Spannstall kann auch da drin verbaut sein und eine tolle Qualität haben. Deswegen muss man die Bauwerke untersuchen, muss man die Bauwerke überwachen. Und dann kann man priorisieren. Ja, man muss die Bauwerke, die gewisse Kriterien erfüllen und kritisch sind, identifizieren und die zuerst sich angucken, eventuell sogar einige auch ersetzen schnell und andere dann nachgeordnet machen. Ja, und das kann man machen. Da gibt's Priorisierung. Die Ingenieure wissen, worauf sie achten müssen und werden das demnächst auch machen. Ja, der Bund ist da dran, die Länder sind da dran. Das Thema ist auf jeden Fall unter hoher Priorität bei allen Beteiligten. Ja.
Und Stichwort Bund. In diesem Bericht, den diese Organisation da heute vorgelegt hat, Transport and Environment, wird kritisiert, dass das Brückenmodernisierungsprogramm des Verkehrsministers nicht eben das gesamte Autobahnnetz mit all seinen Brücken in den Blick nimmt, sondern nur 4.000, die innerhalb von 10 Jahren modernisiert werden sollen, danach 4.000 weitere. Das ist Ihrer Meinung nach auch wirklich zu kurz gefasst, ja?
Was heißt zu kurz gefasst? Man versucht dann erstmal die wichtigsten Brücken und die prioritärsten Kandidaten zu erwischen und diese zu sanieren. Aber ich glaube, wir dürfen nicht nur auf den Bund gucken. Ja? Vor allen Dingen das Problem steht in den Kommunen und in den Ländern. Und da ist der Bedarf viel, viel größer vielleicht noch. Ja? Der Bund hat das große Geld, aber die Kommunen, denen fehlt das Geld. Und da muss der Infrastrukturtopf vielleicht auch helfen, weil die Kommunen alleine können diese Aufgabe nicht lösen. Ja.
Das sagt Gregor Schacht, Geschäftsführer im Ingenieurbüro Marx Kronthal, Partner in Dresden. Herr Schacht, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank, gerne. Ja, Dankeschön.
Jetzt haben wir es 15.30 Uhr. Hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Falschfahrermeldung. Achtung, Falschfahrer, auf der A100 zwischen Oberlandstraße und Tunnel Innsbrucker Platz kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A100 ist zwischen Oberlandstraße und Tunnel Innsbrucker Platz ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in beiden Richtungen. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist. 4 Tage lang tobte vor 80 Jahren die Schlacht um die Seeloer Höhen. Danach war der Weg frei für die Rote Armee nach Berlin und die spätere bedingungslose Kapitulation des Nazi-Regimes. Die Gedenkfeiern zu diesem Ereignis haben uns in den vergangenen Tagen schon beschäftigt. Doch wir haben auch unsere Reporter losgeschickt, um sich die Kriegsschauplätze nochmal anzuschauen. Zu den Seeloer Höhen gehört auch der Oderhang bei Malnow. Landschaftlich besonders reizvoll, damals hart umkämpft. Unser Reporter Fred Pilarski war dort.
Wer sich an den Oderhang bei Malnow stellt, wird belohnt. Ein tiefer Blick ins Oderbruch, eine sanfte Hügelkette, gesprenkelt mit Adonisröschen. Wer genau hinschaut, erkennt, die Höhenzüge sind von seltsamen Gräben zerfurcht. Christian Woidke vom Malnower Dorfentwicklungsverein lebt seit 13 Jahren im Ort.
Erst später dann ist mir klar geworden, das kann nicht die Natur gemacht haben. Was hier an Löchern, an Gräben ist, das ist blutige Erde hier.
Vor 80 Jahren tobte hier die größte Schlacht auf deutschem Boden. Mehrmals wurde Malnow angegriffen. Am 16. April stürmten allein 40 bis 50 Panzer der Roten Armee mit hunderten Soldaten den Oderhang, wurden später zurückgeschlagen, griffen am nächsten Tag wieder an und überrannten die deutschen Stellungen.
Wenn man jetzt heute hier steht, dann ist es ein wunderschöner Ort, ja, der irgendwie auch so einen Frieden ausstrahlt,
sagt Ortsvorsteher Andreas Böttcher.
Und hier wurde aber gekämpft. Ja, hier gab es Hunderte, wahrscheinlich Tausende Tote. Ja, und dann erlebst du diese Kontrastprogramme.
Busladungsweise kommen Wandergruppen jetzt zur Hochzeit der Adonisblüte. Wer will da schon an den Krieg erinnert werden? Und doch hat sich der Ortsverein entschieden, Infotafeln aufzustellen, sagt Christian Woidke.
Ich würde keine Schilder jetzt an die Gräben stellen wollen, weil damit locke ich vielleicht die falschen Leute an. Sondern mit solchen Tafeln darüber aufklären, was hier passiert ist. Und natürlich darauf hinweisen, dass das ja nur ein paar hundert Kilometer gerade Richtung Osten auch weiter passiert.
Malnow feiert in diesem Jahr seinen 700. Geburtstag. Dazu gehören die Adonisröschen und die Erinnerungen an den letzten großen Krieg.
RBB-Reporter Fred Pilarski hat sich am Oderhang bei Malnow umgesehen, vor 80 Jahren einer der Schauplätze der letzten großen Schlacht. Der letzten Kriegstage. Jetzt haben wir es 15.33 Uhr. 3 Jahre lang haben die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation verhandelt, miteinander gerungen. Da ist es um schnelle Absprachen zwischen Wissenschaftlern und Regierungen gegangen, um internationalen Austausch, um Prävention. Ziel war ein Abkommen, das künftig Pandemien wie die weltweite Ausbreitung des Coronavirus verhindern und wenn es denn passiert, zumindest eine bessere Antwort darauf koordinieren soll. In der Nacht dann der Durchbruch und der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach nennt das Ergebnis, das neue internationale Pandemieabkommen, historisch.
Wenn es international Ausbrüche in Zukunft gibt von zum Beispiel Viren oder anderen Erregern, die Pandemiepotenzial haben, dann werden diese Informationen schneller geteilt, sodass man schneller gegenreagieren kann. Im Gegenzug bekommen die betroffenen Länder dann auch schneller Impfstoffe und Medikamente. Es ist, wenn man so will, eine Win-Win-Situation für die ganze Welt. Daran ist lange gearbeitet worden. Wären wir da nicht zusammengekommen, hätte man eine wichtige Gelegenheit, aus der Pandemie zu lernen, verpasst. Natürlich ist all das deutlich geschwächt worden durch den geplanten Austritt der Vereinigten Staaten aus dem WHO-Abkommen insgesamt und somit auch also aus dem Vertrag. Aber der Rest der Weltgemeinde hat hier doch sehr gut zusammengearbeitet, sodass es eine große Leistung ist, dass der Vertrag jetzt zustande gekommen ist, trotz der widrigen Umstände.
Das sagt der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach über das neue Pandemieabkommen der Weltgesundheitsorganisation. 15.35 Uhr ist es. Hier ist der RBB 24 Inforadio. Verkehrsservice nochmal mit der Falschfahrermeldung. Achtung, Falschfahrer. Auf der A100 zwischen Oberlandstraße und Tunnel Innsbrucker Platz kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A100 ist zwischen Oberlandstraße und Tunnel Innsbrucker Platz ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Es kommt zu einem Autounfall, der andere ist schuld, aber die Versicherung zahlt nicht. Streit mit eben einer Versicherung kann schnell aufkommen und um den zu schlichten, wurde der Verein Versicherungsombudsmann e.V. eingerichtet. Er soll als neutrale Anlaufstelle Konflikte außergerichtlich lösen. Von denen hat es im vergangenen Jahr so viele gegeben wie noch nie, zeigt der Jahresbericht des Vereins. Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser hat mit der Ombudsfrau gesprochen.
Über 21.000 Mal haben sich im vergangenen Jahr Versicherte an die Schlichtungsstelle gewendet. Damit nimmt die Zahl der Fälle beim Versicherungsombudsmann e.V. weiter zu.
Und das war ein Plus gegenüber dem Vorjahr von knapp 20%. Und das ist natürlich eine Belastung, eine Mehrbelastung.
So Versicherungsombudsfrau Sibylle Kessel-Wulff. Die ehemalige Bundesverfassungsrichterin leitet seit einem Jahr den Verein.
Die Steigerung an sich haben wir in praktisch jeder Versicherungssparte, aber natürlich kann man bei Auswertung der Zahlen ein Ranking ausmachen. Und wenn Sie da einmal auf die prozentualen Zuwächse schauen, dann haben wir als Spitzenreiter die Kfz-Versicherung mit beiden Sparten, also es gibt ja Haftpflicht und es gibt Kasko, gefolgt von der Gebäudeversicherung und den sogenannten sonstigen Versicherungen.
Dazu gehören zum Beispiel die Tierkrankenversicherung und die Reiseversicherung. Oft geht es darum, dass die Versicherung nichts oder nicht alles zahlen will. Es gibt aber auch vermehrt Beschwerden, weil sich die Versicherung nicht zurückmeldet oder die Bearbeitung zu lange dauert. Und das kann für die Versicherten zu ernsten Problemen führen, erklärt die Versicherungsombudsfrau.
Wenn ich jetzt nochmal die Tierkrankenversicherung aufgreife, dass eben da Versicherungsnehmer Darlehen aufnehmen, um die Operationskosten bezahlen zu können, damit ihr Tier versorgt und operiert wird. Und wenn der Versicherer dann eben seine Zusage, diese Kosten zu tragen, eben nur verzögert gibt, gehen viele in ein Darlehen, um überhaupt erstmal helfen zu können.
Bei solchen Verzögerungen kann die Schlichtungsstelle die Versicherung einfacher kontaktieren. Bei einem Streitwert von bis zu 10.000 Euro kann der Verein die Entscheidung dann auch durchsetzen. Die Erfolgsquote lag im vergangenen Jahr bei 52% aus Sicht der Versicherungsnehmer und ohne den Spezialfall Lebensversicherung. Bei den anderen 48% war die Versicherung im Recht und musste nicht zahlen.
Dann bemühen wir uns aber, das noch einmal zu erklären, weil es auch viele Situationen gibt, in denen der Versicherungsnehmer das einfach nicht so richtig versteht, warum der Versicherer sagt, ich muss hier nicht leisten. Und dann haben wir auch schon den einen oder anderen Fall gehabt, da hat uns der Versicherungsnehmer, also der Beschwerdeführer, nochmal geschrieben und gesagt, schade, dass ich keine Versicherungsleistung bekommen habe, aber ich habe jetzt endlich verstanden, warum das so ist.
Das ist aus Sicht von Sibylle Kessel-Wulff ebenfalls ein wichtiger Teil ihrer Schlichtungsarbeit, damit sich niemand im Unrecht fühlt.
Tabea Schoser war das über den Jahresbericht der Ombudsfrau Versicherungen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Wir wiederholen noch einmal diese Gefahrenmeldung. Achtung, Falschfahrer auf der A100. Zwischen Oberlandstraße und Tunnel Innsbrucker Platz kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie äußerst rechts, überholen Sie nicht. Auf der A100 ist zwischen Oberlandstraße und Tunnel Innsbrucker Platz ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht auch auf der A9 Leipzig Richtung Berlin. Die Ausfahrt Beelitz-Heilstätten ist gesperrt. Dort ist Öl ausgelöst. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle 30 Minuten plus. Und in Richtung Dreieck Werder Stau wegen Bauarbeiten zwischen Potsdam Nord und Föben 20 Minuten plus. A13 Berlin Dresden zwischen zwischen Freiwalde und Lübbenau ist nur eine Spur frei wegen Bauarbeiten. Sie stehen 40 Minuten im Stau. Letzte freie Ausfahrt ist Starkow. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm 20 Minuten plus. Länger dauert es auch auf der Blankenburger Straße Richtung Blankenburg und in beiden Richtungen auf dem Spandauer Damm, jeweils vor der A100. Schöneberg an der Kreuzung Innsbrucker Platz sind die Ampeln außer Betrieb und in Mitte ist die Kreuzung Hessische und Hannoversche Straße wegen eines Polizeieinsatzes noch immer gesperrt. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
15.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Tag. Bangladesch und Kolumbien, Marokko und das Kosovo sowie drei weitere Länder. Sie stehen auf der Liste, die die EU-Kommission heute veröffentlicht hat und die den Mitgliedstaaten der Europäischen Union bei der Entscheidung in Asylfragen helfen soll. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
Die EU-Kommission hat eine erste Liste mit Ländern vorgelegt, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Darauf stehen der Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Asylanträge aus diesen Ländern sollen künftig in einem beschleunigten Verfahren bearbeitet werden können. Das soll höchstens 3 Monate dauern. Die Liste soll EU-weit gelten, aber nicht die nationalen Listen ersetzen. In Deutschland ist bisher nur der Kosovo als sicheres Herkunftsland eingestuft. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat die Fortschritte beim Abriss der A100 Ringbahnbrücke gelobt. Man sehe daran, dass Dinge in Deutschland und auch in Berlin schnell gehen können. Das Projekt laufe mit einer Geschwindigkeit, wie es sie hierzulande noch nicht gab. Am Nachmittag haben die Bagger mit dem Abbruch des letzten Abschnitts der ehemaligen Ringbahnbrücke begonnen. Laut der Autobahn GmbH kann nächste Woche darüber beraten werden, wann der S-Bahn-Verkehr wieder aufgenommen wird. Bisher ist geplant, dass die Abrissarbeiten bis zum 25. April dauern. Wenige Tage später soll die Ringbahn wieder durchfahren. Der CDU-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Stettner fordert ein stadtweites Messerverbot im öffentlichen Raum. Ihm erschließe sich nicht, warum jemand mit einer solchen Waffe durch die Straßen laufen müsse, sagte er der dpa. Stettner forderte die künftige Bundesregierung auf, das Waffenrecht entsprechend zu ändern, damit ein solches generelles Messerverbot eingeführt werden kann. Bisher sind in Berlin lediglich bestimmte Bereiche als Messerverbotszone ausgewiesen, wie etwa der Görlitzer Park. Hintergrund der Debatte ist die jüngste tödliche Messerattacke am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. In Seelo ist 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs an die Schlacht um die Seeloer Höhen erinnert worden. Etwa 800 Menschen nahmen an einem stillen Gedenken am Ehrenmal teil. Aus Seelo, Elke Bader.
Unter den Gästen war der russische Botschafter mit Vertretern. Es waren Ukrainer hier, Ukrainer, die zum Teil schon lange in Märkisch-Oderland leben. Wie angekündigt, sind auch Vertreter von der AfD gekommen, wie Falk Janke aus Märkisch-Oderland. Auch das BSW war mit Sven Horn auch vertreten. Sie alle haben Kränze und Blumensträuße am Ehrenmal niedergelegt. CDU-Vizelandrat Friedemann Hanke hat alle willkommen geheißen. Er hat an das Kriegsende vor 80 Jahren erinnert und an die vielen Toten. Gerade bei der Schlacht um die Seeloer Höhen allein starben mehrere 10.000 Soldaten und auch Zivilisten.
Die EU-Kommission hat die Einigung auf ein Pandemieabkommen durch die WHO-Mitgliedstaaten begrüßt. Damit habe man die Lehren aus der Corona-Pandemie gezogen, erklärte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Auch der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach bezeichnete das Abkommen als wichtigen Schritt. Kernstück der Vereinbarung ist ein Mechanismus, der die rasche Weitergabe von Daten über Krankheitserreger an Pharmaunternehmen ermöglicht. Dadurch soll die Pharmaindustrie in der Lage sein, möglichst schnell Impfstoffe und Medikamente zu entwickeln. Dänemark will Soldaten in die Ukraine schicken, um sie dort ausbilden zu lassen. Das hat der Chef des dänischen Heeres einem Fernsehsender gesagt. Demnach sollen die Soldaten lernen, wie sie mit Drohnenangriffen umgehen. Russische Angriffe dieser Art zählen in der Ukraine zum Alltag. Unser Korrespondent für Skandinavien, Arne Bartram.
Allerdings sollen die Dänen nicht selbst im Ukraine-Krieg kämpfen, sondern sich in Trainingszentren weit entfernt von der Front aufhalten. Das Training könnte laut dem Heereschef schon im Sommer beginnen. Für Russland ist der Plan eine Provokation. Der russische Botschafter in Dänemark hat gesagt, dass die dänischen Soldaten in der Ukraine in Gefahr seien. Russland würde sie als legitime Ziele betrachten. Dänemark werde durch die Entscheidung tiefer in den Ukraine-Krieg hineingezogen. Das skandinavische Land zählt seit Beginn des russischen Angriffskriegs zu den größten Unterstützern der Ukraine.
Wegen einer höheren Waldbrandgefahr sind in Berlin und Brandenburg mehrere Osterfeuer abgesagt worden. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten für Brandenburg, Engel, gilt jetzt im ganzen Land die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Bisher galt sie schon in den nördlichen Landkreisen. Auch für Berlin bittet Umweltsenatorin Bonde darum, auf Osterfeuer zu verzichten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Auch am Nachmittag neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne und verbreitet trocken, 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 23 Grad, in Steglitz 25, in Neuruppin 22 und in Forst in der Lausitz 27. Auch morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber trocken, 19 bis 28 Grad. Die Zeit 15.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Mit Christoph Kober im Studio und wir beginnen unseren kleinen Teil der Sendung hier mit einer Entwarnung von der A100 um 15.46 Uhr. Also auf der A100 zwischen Oberlandstraße und Tunnel Innsbrucker Platz ist kein Falschfahrer mehr unterwegs. Sie haben in beide Richtungen wieder freie Fahrt. Von Bitcoins zu Neobanken. Die Fintechs, kurz für Finanztechnologieunternehmen, sind zum Liebling der Berliner Wirtschaftspolitik geworden. Den Unternehmen wird nun der rote Teppich ausgerollt, mit Erfolg. Berlin gilt als Fintech-Zentrum und nicht etwa die klassische Bankenmetropole Frankfurt am Main. Jüngst hat zum zweiten Mal die Berliner Fintech-Messe FIBE stattgefunden. Mein Kollege Sebastian Schöbel war für uns dort, um die Stimmung der Branche zu testen.
Berlin schmückt sich bekanntlich gerne mit dem Titel Start-up-Hauptstadt, obwohl es inzwischen von anderen Städten in Sachen Gründertum längst eingeholt und zum Teil sogar überholt wurde. Nur in einer Branche eben nicht. Fintech, Finanztechnologie. Laut einer Studie der Wirtschaftsberatung Ernst & Young wurden 2024 mehr als 460 Millionen Euro in Berliner Fintechs investiert. Das entsprach fast 90% aller Investitionen in die Branche deutschlandweit.
Man muss sich das ja mal vorstellen. Frankfurt am Main ist der traditionelle Bankenstandort. Aber der Bankenstandort der Zukunft, der Fintech-wichtigster Standort in Deutschland, ist Berlin.
Sagt Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey.
Und das heißt, die Unternehmen, die hier wachsen, die diese ganzen Lösungen entwickeln, um im digitalen Finanzgeschäft eben auf sich behaupten zu können, die kommen hier nach Berlin. Und die Frage, ob das eine Zukunft hat, die ist die gleiche Frage, wenn man fragt, ob Digitalisierung eine Zukunft hat.
Gerade in der angespannten Haushaltslage Berlins ist die Fintech-Szene mit ihren Unicorns, den erfolgreichen Startups, die zu Milliardenunternehmen werden können, sehr attraktiv.
Und am Ende geht es darum, wie wir auch mehr Steuereinnahmen bekommen. Und wenn dieser Wirtschaftszweig sich hier in Berlin etabliert, dann ist das gut für die gesamte Haushaltslage im Land. Da gucken wir auch mal auf die Einnahmeseite, nicht nur auf die Ausgabeseite, denn all diejenigen, die hier potente Unternehmen haben, die stark wachsend sind, die werden in Berlin Steuern zahlen. Und das müssen wir fokussieren, das müssen wir unterstützen und auch dafür sorgen, dass die Unternehmen tatsächlich sich hier ansiedeln und hier auch bleiben.
Berlin setzt also voll auf die Fintech-Szene, obwohl die immer wieder auch ihre Verwundbarkeit zeigt. Zuletzt zum Beispiel durch die Marktturbulenzen, die US-Präsident Donald Trump mit seinen Zöllen ausgelöst hat. Trade Republic, der in Berlin gegründete Neo-Broker, ging im Börsencrash kurzzeitig technisch in die Knie, weil etliche Kunden panisch ihre Portfolios abstoßen wollten und die App nicht mehr funktionierte. Dazu drohen neue EU-Regeln, die das Geschäftsmodell mit billigem Aktienhandel von Anbietern wie Trade Republic verbieten. Bei Berlins erfolgreichstem Fintech-Startup kennt man sich mit der Bürde der Regularien gut aus. N26, die Online-Bank, stand jahrelang unter der scharfen Beobachtung der Bankenaufsicht BaFin. Weil N26 zu wenig gegen Geldwäsche und andere Finanzkriminalität unternahm, beschränkte die BaFin nicht nur das Wachstum des Unternehmens, sondern verhängte auch heftige Strafen in Höhe von mehr als 9 Millionen Euro. Inzwischen aber hat N26 nachgebessert. Und die BaFin hat ihre Fesseln gelockert.
Also natürlich war die Regulierung der letzten Jahre, vor allem die Wachstumsbeschränkung, für uns sehr, sehr schmerzhaft und hat uns auch im Vergleich zur Competition zurückgeworfen.
sagt N26-Mitbegründer Valentin Stalf im RBB-Interview.
Ich glaube, wir müssen schon sehr umsichtig auch in Zukunft umgehen mit solchen Beschränkungen, egal für uns oder für andere Unternehmen und wie sich das auf die Competition auswirkt. Auf der anderen Seite war es natürlich für uns auch ganz, ganz wichtig, in gewissen regulatorischen Bereichen auch aufzuholen. Wir haben da sehr viel investiert, wir haben auch die Zeit gehabt, 2,5 Jahre in diese Themen zu investieren und auch das Verhältnis zum Regulator zu verbessern in den letzten Jahren. Und insofern hat das auch eine positive Seite natürlich gehabt.
Die Wildwest-Manier, mit der die Fintechs die traditionelle Finanzbranche vor ein paar Jahren kräftig aufgemischt haben, ist längst passé. Nicht nur, weil die Aufsichtsbehörden aufgeholt haben und auch von der EU-Ebene immer schärfere Gesetze gekommen sind. Längst gehören zur Fintech-Branche auch Unternehmen, die Fintechs sauber halten wollen. Besonders wenn es um die Einhaltung der immer strengeren Auflagen in Sachen Geldwäsche geht, erklärt Jennifer Henley-Giersch von der Beratungsagentur Berlin Risk.
Ja, also es ist natürlich verbreitet und es ist ja immer attraktiv, die Gelder über Fintech-Unternehmen zu versuchen zu waschen, weil die dann vielleicht auch nicht so aufgestellt sind wie traditionelle Banken und dass da vielleicht nicht die gleichen Sicherungsmaßnahmen existieren, vor allem im Bereich Fraud Prevention, also bei der Prävention von Betrug, sind bestimmte Fintechs auch anfällig und deswegen müssen sie dann Sicherungsmaßnahmen aufsetzen. Sie müssen sich technologisch vorbereiten, dass sie diesen Gefahren entgegentreten können, auch um ihren Kunden eine Sicherheit zu geben, dass ihre Gelder dann auf ihren Plattformen sicher sind.
Doch sind Regeln, Aufsicht und Kontrolle durch Behörden nicht Gift für eine Finanztechnologie, die mit anonymen Kryptowährungen und Blockchain-Technologien Sicherheit vor dem Zugriff des allmächtigen Staates versprochen haben? Nein, sagt Jennifer Henley-Giersch, Fintechs und Regulierung, das schließt sich nicht aus.
Also eigentlich nicht. Es ist ja so, dass die Blockchain gilt ja als sehr transparent. Ja, das heißt, theoretisch kann man jede Transaktion auf der Blockchain nachvollziehen. Ja, das ist halt zum Beispiel mit Papiergeld gar nicht möglich. Und jetzt haben wir auch im Rahmen von der EU-Regulierung, die letztes Jahr verabschiedet wurde und ab Mitte 2027 in Kraft tritt, die Kryptodienstleister, die müssen genau die gleichen geldwäscherechtlichen Anforderungen erfüllen wie die traditionellen Banken. Ja, und das wird dann das Spielfeld komplett verändern. Dann werden bestimmte Anforderungen gestellt werden an den Markt und es wird dann auch viel sicherer werden.
Sofern sich ein Fintech an die Auflagen hält, was in der Praxis gar nicht so einfach ist, weiß Luisa Lippold vom Berliner Unternehmen Regpit. Es bietet Softwarelösungen für Fintechs an, damit die zum Beispiel verdächtige Geldströme in ihrem System möglichst schnell entdecken können. Weswegen bei Luisa Lippold quasi rund um die Uhr das Telefon klingeln kann, mit einem panischen Fintech-Chef am Ende der Leitung.
Ja, so ungefähr. Also meistens kommen die Unternehmen natürlich auch gerade in solchen Situationen dann auf uns zu, wenn es vorher vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter genommen wurde. Genau, dann ist spätestens der Anruf von der Aufsichtsbehörde das Zeichen, dass man sich da intensiv mit auseinandersetzen sollte. Aber genau, dann sind wir auch da. Also wir gucken uns genau an, was hat das Unternehmen eigentlich für Verpflichtungen und wie können wir die so effizient wie möglich umsetzen, um dann auch wirklich regelkonform unterwegs zu sein.
Compliance ist das Zauberwort. Die Vielzahl von Regeln, die Fintechs inzwischen befolgen müssen, haben gerade auch in Berlin einen eigenen Markt für spezialisierte Dienstleister entstehen lassen, besonders im Bereich Sicherheit. Die Software von Lippold ist so eine Art digitale Notruf- und Überwachungszentrale, die anschlägt, wenn ein Fintech an fragwürdige Akteure gerät, vor allem auch aus dem Ausland.
Ja, absolut, genau. Also es gibt ein Risikosystem, was quasi insbesondere dahinter liegt. Und gerade in Kunden-Onboarding-Prozessen werden dann unterschiedliche Risikofaktoren bearbeitet. Und je nachdem, wer sich dann dort identifiziert, kann das auch mal rot anschlagen und führt dann entweder dazu, dass so eine Geschäftsbeziehung gar nicht zustande kommen kann. Ganz praktisch im Moment, der ganze Bereich Sanktionen ist natürlich wahnsinnig empfindlich. Das heißt, die Unternehmen müssen ganz genau prüfen, ist vielleicht eine sanktionierte Person innerhalb dieser Geschäftsbeziehung mit beteiligt. Genau, und dann geht ein rotes Lämpchen auf und dann sollte man tunlichst keine Geschäftsbeziehung begründen. Das ist so ein typisches Beispiel.
Das Geschäft mit der IT-Sicherheit für Fintechs boomt. 2 Millionen Euro konnte allein Regpit zuletzt von Investoren einsammeln. Ohne künstliche Intelligenz kommt inzwischen kaum noch ein Fintech aus. Doch auch die KI muss sich an Regeln halten. Zum Beispiel beim Datenschutz, wenn personenbezogene Informationen verarbeitet werden.
Und da kommen wir quasi ins Spiel, versuchen entsprechend am Arbeitsplatz diese
Dokumentenanonymisierung durchzuführen oder eben in den Businessprozessen, wenn die Unternehmen Maskierungs- oder Anonymisierungstechnologie einbinden wollen in ihre eigenen Prozesse, wenn sie mit AI arbeiten.
Erklärt Florian Sprengler vom Berliner Startup Nenna. Das Unternehmen ist erst vor kurzem an den Start gegangen und steht kurz vor der ersten Runde mit potenziellen Investoren. Die Pre-Seed-Phase, so der Fachbegriff. Die Bedingungen für Gründer, gerade auch im Fintech-Bereich, sind in Berlin sehr gut, sagt Sprengler. Auch weil sich mit der Investitionsbank Berlin das Land selbst als Investor stark engagiert.
Grundsätzlich ist es in Berlin sehr einfach. Berlin hat eine sehr gute Startup-Infrastruktur. Es gibt verschiedenste Accelerator, es gibt verschiedenste Inkubatoren, an die man sich wenden kann. Ich glaube, Startup wird in Berlin sehr gut gelebt. Ich habe mich hier auch auf der Messe schon mit anderen Startups unterhalten, die nicht aus Berlin kommen. Die haben es deutlich schwieriger. Und ich kann das auch bestätigen, dass Berlin da schon eine sehr gute Positionierung hat. Was die behördlichen Prozesse anbetrifft und die Verwaltungsaufwände, die man damit hat, das steht auf einem anderen Blatt. Also es gibt durchaus Länder, da ist das alles etwas leichter. Auch mit einer digitalen Identität möglicherweise Behördenprozesse zu beschleunigen, könnte auch Deutschland irgendwie gut tun.
Wie erfolgreich man als Fintech-Startup in Berlin an Geld kommt, hat Ingmar Stupp mit seinem Unternehmen Tilta erlebt. Mehr als 30 Millionen Euro konnte der in Berlin-Mitte gegründete Zahlungsdienstleister schon bei Investoren einsammeln. In nur 3 Jahren. Das Startup hat sich auf den Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen spezialisiert und greift nun Branchenriesen wie Klarna an. Der Markt für Risikokapital von Venture Capitalists, kurz VCs, sei in Berlin sehr gut, sagt Stupp.
Viele VCs sitzen auf sehr viel Dry Powder. Ja, das ist tatsächlich die Sprache. Soll heißen, die Fonds, die sie geraced haben, sind noch gut gefüllt. Die müssen investieren, um wiederum auch die Erwartungen ihrer Investoren zu erfüllen.
Was nicht heißt, dass Geld auf der Straße liegt, so Stupp. Finanzierungsrunden, bei denen sich junge Unternehmer bei Investoren quasi um Geld bewerben, sind auch für erfahrene Unternehmer wie ihn eine der größten Herausforderungen. Doch Berlin sei da im deutschlandweiten Vergleich immer noch die Nummer eins, weil hier inzwischen auch die letzte Lücke im Ökosystem geschlossen wurde.
Was wirklich in Berlin gefehlt hat, aber jetzt da ist, ist die Fall. Denn wir sind wirklich in den letzten Jahren, wirklich jedes Jahr nach Amsterdam auf die Money 2020 gepilgert, obwohl Berlin ja so ein starkes Fintech-Ökosystem hat. Und jetzt ist auch endlich mal eine würdige Konferenz dafür da.
Wenn man auf der FIBE überhaupt eine Beschwerde hört, dann diese. Bürokratie bremse Wachstum aus. Der Nachholbedarf in den Amtsstuben, besonders bei der Digitalisierung, wird fast durchgängig von allen Unternehmern als hoch bezeichnet. Selbst bei Berlins vermutlich digitalster Behörde überhaupt, den Finanzämtern. Hier kommt schon längst moderne Software zum Einsatz und zum Teil auch künstliche Intelligenz. Und besonders Berlins Finanzsenator Stefan Evers will den Einsatz von KI in der Verwaltung massiv vorantreiben. Auch weil humanes Personal fehlt. Doch auf das, was die Fintechs zeitgleich entwickeln, sind die Behörden oftmals kaum vorbereitet, warnt Ann-Christine Lochmann, Steuerexpertin für Fintechs bei der Kanzlei Osborn Clark. Schon heute seien die Finanzbeamten von den komplizierten Geschäftsmodellen der Fintechs ziemlich überfordert.
Das Problem wird in den nächsten Jahren größer werden, weil die Unternehmen werden alle erst in den nächsten Jahren in die Betriebsprüfung gehen. Erst dann werden sich diese Geschäftsmodelle überhaupt angeschaut werden. Und ich bin mir sehr sicher, dass das Finanzamt oder die Finanzverwaltung da noch extrem Nachholbedarf hat. Das Finanzamt ist noch sehr in alten Strukturen und da muss einfach viel mehr kommen, dass sich damit beschäftigt wird. Auch für die Finanzgerichte, die werden die Themen irgendwann auch auf den Tisch haben. Und da ist auch ganz klar, die stecken in den Kinderschuhen, was das angeht.
Da kommt also noch einiges auf die Verwaltung zu. Sebastian Schöbel war das über die Fintech-Hauptstadt Berlin. Das Wetter für Berlin und Brandenburg ist sommerlich warm. Die Temperaturen aktuell in Berlin zwischen 23 und 25 Grad. 24 Grad haben wir in Frankfurt und 22 Grad in Prenzlau. Maximal 27 Grad sollen es heute werden. Mal sehen, ob wir den Wert noch erreichen. Bis zum Abend gibt es weiter viel Sonnenschein und es bleibt trocken.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Anke Arndt.
Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeort zwischen Erkner und Freienbrink. Gefahr durch einen Gegenstand auf der linken Spur. Vorsicht auch auf der A13 Dresden-Berlin. Zwischen Großköris und Bestensee befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle und dort liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest, Stau an einer Baustelle, 20 Minuten plus. Und in Richtung Dreieck Werder staut es sich wegen Bauarbeiten zwischen Potsdam Nord und Föhm. Auch da 20 Minuten plus. Nochmal A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Freiwalde und Lübbenau ist wegen Fahrbahnerneuerung nur eine Spur frei. Sie stehen 40 Minuten im Stau. Letzte freie Ausfahrt ist Starkow. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. Zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm dauert es zurzeit rund 20 Minuten länger. Schöneberg an der Kreuzung Innsbrucker Platz sind die Ampeln außer Betrieb. Und Mitte, die Kreuzung Hessische-Hannoversche Straße, ist wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt.
Es ist 16 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Tag. Na da hör hin. Von atemberaubender Geschwindigkeit und einer Blaupause für Deutschland spricht Berlins Verkehrssenatorin Bonde auf einer Pressekonferenz. Dabei geht's doch nur um einen Brückenabriss, aber der und seine Folgen, die bewegen halt viele in und außerhalb von Berlin. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
Die Autobahn GmbH hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der Zeitplan für den Abriss der A100-Brücke in Berlin-Charlottenburg eingehalten wird. Wahrscheinlich nächste Woche könne man mit der Deutschen Bahn sprechen, wann der S-Bahn-Verkehr wieder aufgenommen werden kann. Das hat der technische Geschäftsführer Brandenburger gesagt. Bisher ist vorgesehen, dass die Ringbahn ab dem 28. April wieder durchfährt. Auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner lobte den Fortschritt der Abrissarbeiten.
Man sieht, wenn alle Beteiligten zusammen an einem Ziel arbeiten und an den Möglichkeiten arbeiten, die es gibt, dass dann Dinge in Deutschland, ja auch in Berlin, schnell gehen können. Ein Projekt, das es so in Deutschland in dieser Geschwindigkeit noch nie gab. Das ist das gemeinsame Ziel, was wir haben. Und ich finde, die Arbeiten deuten darauf hin, dass wir sehr optimistisch sein können.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU. Am Campus Nord der Humboldt-Universität in Berlin-Mitte haben offenbar Dutzende Studierende und Unterstützer einen Hörsaal besetzt. Der Raum und das Inventar sollen teilweise zerstört worden sein. Nach Informationen eines RBB-Reporters protestieren die Studenten dagegen, dass Kommilitonen aus Deutschland ausgewiesen werden sollen, die an pro-palästinensischen Protesten teilgenommen haben. Außerdem fordert die Gruppe, dass der Krieg in Gaza sofort aufhört. Die Uni-Präsidentin ist angeblich unterwegs, um zu vermitteln. Die Kreuzung Hessische und Hannoversche Straße in Berlin-Mitte ist wegen eines Polizeieinsatzes deshalb gesperrt. Die EU-Kommission hat eine erste Liste mit Ländern vorgelegt, die als sichere Herkunftsländer eingestuft werden sollen. Darauf stehen der Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Asylanträge aus diesen Ländern sollen künftig in einem beschleunigten Verfahren bearbeitet werden können. Das soll höchstens 3 Monate dauern. Die Liste soll EU-weit gelten, aber nicht die nationalen Listen ersetzen. In Deutschland ist bisher nur der Kosovo als sicheres Herkunftsland eingestuft. 80 Jahre nach Kriegsende ist in Seelow an die Gefallenen der Schlacht um die Seelower Höhen gedacht worden. An dem stillen Gedenken nahmen rund 800 Menschen teil, wie eine Reporterin von Antenne Brandenburg vom RBB berichtete. Unter den Gästen waren neben dem Vizelandrat des Kreises Märkisch-Oderland, Hanke, auch der russische Botschafter Netschajew und Vertreter von AfD, BSW sowie weiteren Gruppierungen.